Der Überführungsturn einer Segeljacht von Italien nach Griechenland war durchwachsen, aber erfolgreich. Tagelang pfiff uns der Meltemi, der Sommerwind der Ägäis, um die Ohren. Hart am Wind, Böen bis 40 Knoten. Ein gesprengter Block, ein zerrissenes Achter liegt vom Großsegel. Patschnass wir, patschnass die Kojen. 7 Tage, 800 Seemeilen. Ein tougher Skipper, eine taffe Crew. Die Segel eingeholt, tuckern wir nun mit 5 Knoten über die leichte Dünung. Steuerbordseitig geht die Sonne über der türkischen Küste auf, backbordseitig die griechische Küste von Lesbos. Der Morgenkaffee dampft aus meiner Blechtasse. Sie trägt die Aufschrift Karma, Baby. Karma braucht man hier, wenn man durch das Fernglas schaut. Mehrere graue Schatten, die Kriegsschiffe von Frontex. Ein griechisches Küstenwachboot fährt lange parallel zu unserem Kurs. Über uns Motorenlärm von Militärflugzeugen und Hubschraubern. Der europäische Außengrenzenschutz ist deutlich sichtbar und spürbar. Die schwimmenden Mauern der Festung Europa. Die haben wohl so Instrumente zur Überwachung der Seegrenze, denke ich mir. Damit können die bestimmt meine Barthaare einzeln zählen. Einfach Kurs halten, verdammt nah beieinander, die beiden Landmassen. Verwundert nicht, wenn hier Menschen versuchen, mit irgendwas Schwimmbarem das andere Ufer zu erreichen.
Stimmen aus Moria. Ein dokumentarisches Feature von Hannes Neubauer.
Es ist eng im Hafen, aber gekonnt manövriert der Co-Skipper das Boot rückwärts an den Steg. Ich hole noch mal kurz die Mooring dicht, belege sie an der Klampe. Geschafft. Mission completed. Von der See an Land zu kommen, ist immer ein Realitätsschock. Der Körper schwankt, alles wirkt unwirklich, wie in einem Traum. Vor allem jetzt im Hafenrestaurant beim obligatorischen Anlegebier mit der Crew. Ich schalte kurz mein Handy ein, persönliche Messages lesen, dann die offiziellen Nachrichten. Erste Seite Tagesschau, Lesbos. Das Elendslager Moria, die Schande Europas, ist abgebrannt. 13.000 Menschen obdachlos. Aber Moria ist doch hier nur ein paar Kilometer weit weg. Ich blicke auf, schaue mich um, sehe aber nur eine saubere, glatt gestrichene Marina. Hübsche Menschen, wohl gekleidet. Ich kann das alles noch nicht einordnen, lege das Handy beiseite. Erstmal Privatgepäck aus der Koje, klar Schiff machen, Luken zu, Niedergang absperren, Taxi rufen. Mit Hermi und Danilo beziehe ich eine Airbnb-Wohnung. Wir kennen uns durch unsere Seenotrettungsmissionen auf dem zentralen Mittelmeer. Hermi hat länger für die Hilfsorganisation Mission Lifeline gearbeitet. Für die war ich auch als Seenotretter unterwegs. Danilo ist Fotograf aus Sizilien. Auch er beschäftigt sich seit mehreren Jahren mit dem Thema Flucht und Migration, war an Bord zahlreicher Rettungsschiffe. Zu dritt wollen wir nun einige Tage auf Lesbos verbringen, vom Lager Moria berichten, wenn möglich helfen. Am Abend treffe ich mich mit der Segelcrew. Die Lage auf Lesbos beschäftigt alle. Tatsächlich, ein riesiges Feuer hat in Moria gewütet. Das Lager ist vollständig abgebrannt. 13.000 Menschen leben seit 2 Tagen obdachlos auf einer Ausfallstraße vor Mytilene, der Hauptstadt. Eingekesselt. Mehrmals hat die Polizei sie mit Tränengas beschossen. Unser Skipper Bernd ist schon durchgelaufen, mit Flipflops, orangenem T-Shirt und einem Päckchen seiner Filterzigarillos. Er ist erfahrener Regattasegler und Topskipper, einfühlsam, aber klarer Blick, abgeklärt und resilient. Doch seine Betroffenheit ist ihm sichtlich anzumerken, als er die Begegnungen auf seinem Spaziergang beschreibt.
And then I go to Moria. I walk 10 kilometers, a little bit more than 10 kilometers today.
It was 2 hours walking.
It's not Moria, it's a street and I walk completely through the...
Yeah, to the people.
It's not a camp. A lot of police, but I walk in with my orange trouser and my yellow shirt and my flip-flops. And what I've seen, it's unbelievable. It's unbelievable. The people have nothing. Nothing. 3 days, they have nothing to eat.
Die Lage ist katastrophal, chaotisch. Die Polizei handelt planlos, brutal.
I spoke with a journalist who has completely red eyes and say in the morning the people were sleeping and suddenly the police fire with the draining gas.
Tear gas.
Yeah, they're sleeping people. Yeah? Nobody knows why. We have it on video, and we can see it also in Instagram.
This video.
And when he tells this story, he's crying.
As a journalist, he's crying.
Die Bewohner schutzlos. Sie müssen improvisieren, um überhaupt irgendeine Art von Dach über dem Kopf zu haben, berichtet Bernd.
I can't imagine. And so many children. And they try to build houses with Zweige. Not leaves. They break it and try something to build to sleep. And the children lie on the street. Completely crazy.
Am nächsten Tag mieten wir uns ein Auto, werden bei einer kleinen Agentur fündig. Die Dame am Tresen ist verständnisvoll. Natürlich weiß sie, wir sind keine Touris. Eine etwas speziellere Versicherung bleibt da nicht aus, aber auch ein Gespräch. Wie viele Einwohner von Lesbos zeigt sie Verständnis für die Situation der Geflüchteten. Die würden ja alle nach einem besseren Leben suchen, meint sie. Aber viele Einwohner möchten keine weiteren Schäden und auch sie hätten recht. Wir sind uns einig. Both sides are right. Beide Seiten haben recht. Und wir sind uns auch einig, das Problem kann nicht von der lokalen Bevölkerung gelöst werden.
And both sides has right. I mean, some people they say the local here, what I'm saying, that they say that we don't want more damages or, you know.
Yeah, of course they don't.
Yes. Okay, they are right. The other people, they are right. They want to live.
So let's live.
So, no, they can't be like this because the problem has to be solved.
Bepackt mit Kamera, Wasser, Sonnencreme und Mund-Nasenschutz fahren wir los. Wissen erstmal nur, dass die Menschen eingekesselt auf einer abgesperrten Ausfallstraße von Mytilene leben. Irgendwo beim Lidl, laut unserem Navi, gibt es da nur einen. Aber knapp 1 Kilometer Fahrt und die erste Polizeisperre. Kein Durchkommen. Wir müssen komplett außen herum. 20 Minuten Autofahrt zu den Absperrungen auf der anderen Seite. Vorbei am abgebrannten Lager Moria. Schwarz verkohlte Zeltstangen und ausgebrannte Container, ein düsteres Bild. Die erste Polizeisperre jetzt von der anderen Seite aus. Danilo, der Fotograf, kurbelt das Fenster runter, fuchtelt mit seinem Ausweis. We are press team, erklärt er. Kurze Diskussion zwischen den Polizisten, dann werden wir durchgewunken. Nach 1 Kilometer eine zweite Polizeisperre. Einige Autos am Straßenrand davor. Links der Eingang zum neuen Lager. Es wird gebaggert und Zelte werden gebaut. Hinter Stacheldrahtzaun. Davor einige Filmteams. Rechts geht es auf die Straße, auf der die Menschen eingekesselt sind. Danilo geht vor. Kein Durchgang diesmal, auch nicht für Presse. Ich trage ein knallrotes T-Shirt und knallrote Basecap, unrasierte Visage, eher NGO-Volunteer als Pressevertreter. Intuitiv starte ich im Alleingang einen Versuch, laufe zielstrebig los, als hätte ich per se Zugang, als müsste ich hier nicht fragen. Das klappt. Keiner hält mich auf. Dann eine letzte Polizeisperre. Klappt wieder. Ich bin drin, mittendrin. Plötzlich und unvermittelt eine völlig andere Realität. Ich stehe neben mehreren Trucks, links und rechts von einer Menschenkette abgeschirmt. Sie alle tragen rote T-Shirts einer Hilfsorganisation. Auf dem Truck stehen 4 Männer, die auf Englisch in eine Menschenmenge vor den Trucks plärren. Im ersten Moment wirkt alles wie ein völlig unkoordiniertes, wuseliges Durcheinander. Aber es gibt ein System. Frauen und Männer werden getrennt, um die Trucks geleitet. Jeder bekommt eine blaue Plastiktüte mit Essen. Ausreißer, die links und rechts dran vorbeikommen wollen, fangen die Volunteers ab und schicken sie zurück in die Schlange, die Food Lane.
It's okay.
outside. Leave the car behind door.
I understand, but if you want to eat, you have to be outside. Here, you will not.
Borrow, borrow, borrow.
My parent.
Okay. Ask to you made another.
No, he cannot stay here. He has to be behind the line. He cannot stay here. It's not safe.
Ich brauche Zeit für den Realitätsschock. Frisch von der See kommend erdrückt mich die Menschenmenge. Laufe einfach los, die Straße entlang, so viele Menschen. Ich laufe der Foodlane entgegengesetzt, sie erscheint unendlich, aufgeteilt in Männer und Frauen. Sind das Hunderte, Tausende? Wer steht hier Schlange? Wie lange steht man hier an? Für wen? Nur für sich selbst oder auch für andere? Familie, Partner, Kinder? Die sind ja alle mit einem kleinen Plastikbeutel abgespeist worden. Einer pro Person. Links und rechts ist die Straße mit selbstgebastelten Konstruktionen aus dünnen Holzstecken, Bettlaken und Decken gesäumt. Dazwischen immer wieder Müllberge. Zwischen dem Müll überall Kinder. Kleinkinder, die gerade laufen gelernt haben, oft allein, vereinzelt, weinend, auf der Straße sitzend. Spielende Kinder im Vorschulalter. Ihr Spielzeug, Holzstecken, Plastikflaschen und andere Müllreste. Immer wieder werde ich von ihnen umringt und mit freundlichem Hello und my friend gegrüßt. Zwischen den Bettlakenbehausungen kleine Rauchfahnen von Minifeuern, kleine Töpfe darüber. Einzelne Männer ziehen in der brütenden Hitze auf Pappkartons irgendwas die Straße entlang. Eine schweißtreibende Sisyphos-Arbeit. Hermi und Danilo haben es jetzt auch durch die Polizeikontrolle geschafft. Wir gehen zusammen ein paar Meter. Links ein vertrautes Gebäude, ein deutscher Lidl, geschlossen. Inmitten der Bettlakenbehausungen ein architektonischer Fremdkörper aus einer anderen Welt. Davor erkenne ich Alea. Sie ist als selbstständige Fotografin für diverse Hilfsorganisationen unterwegs, beispielsweise auch für die Seenotrettungsorga CI. 2016 war die CI mein erstes Schiff als Schweißer in der Winterwerft mit Klarmachen. Mit dem Schwesterschiff Seefuchs war ich dann 2017 unterwegs, mein erster Einsatz im Mittelmeer. Wir sind daher schnell im Gespräch. Alea ist mit viel mehr als bloß Bilderknipsen beschäftigt. Sie ist gut vernetzt, versucht zu helfen, wo es geht, zum Beispiel auch in der medizinischen Grundversorgung.
Weil alles andere ist hier nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Der Winter steht vor der Tür, die Leute hier in Mytilene, die haben einfach überhaupt keinen Bock mehr. Die Fabiola, die Krankenmasse, mit der ich zusammenarbeite, die hat nur noch 2 Apotheken, wo sie einkaufen kann für Medikamente, weil die restlichen Apotheken keinen Bock mehr haben, irgendwelchen Hilfsorganisationen irgendwas zu geben. Ne? Das muss man sich mal vorstellen. Ne? Also nicht mal Medikamente, das kann nicht wahr sein.
Sie freut sich, als wir erzählen, dass wir auch zur Berichterstattung unterwegs sind. Weniger als klassische Journalisten, sondern mehr als Menschenrechtsbeobachter.
Wenn man halt live dabei ist und man sieht das, fällt man vom Glauben ab einfach. Ne? Und das müssen die Leute verstehen. Ja. Weil das muss immer wieder bewiesen werden.
Weil es schnell wieder weg, ein Tag keine Bilder und die denken, oh, alles safe.
Ja. Ganz klar. Weil sie selber safe sind.
Ja.
Und zu weit weg.
Und es ist halt so unglaublich, so unbegreiflich, dass die Leute glauben, das ist eine Lüge oder das kann ja gar nicht sein oder das wird übertrieben oder so. Nee, deswegen müssen wir nonstop berichten, dass die Leute verstehen, nein, das ist keine Fantasie und keine Übertreibung von irgendwelchen übertriebenen Aktivisten, sondern das ist, so ist es hier.
Wir tauschen Kontaktdaten und laufen weiter. Vor einer geschlossenen Tankstelle biegt ein kleiner Seitenweg ab. Anscheinend geht's hier zum Meer. Mit Danilo laufe ich hinunter, vorbei an einer Menschentraube. Die hat sich um ein Rinnsal Flüssigkeit versammelt, das aus einem Wasserschlauch kommt. Plastikflaschen werden aufgefüllt, auch kleine Schüsseln, um Geschirr und Klamotten zu waschen. Nach ein paar hundert Metern erreichen wir eine kleine Bucht. Hier sind fast ausschließlich Kinder. Sie planschen im Meer und springen immer wieder von den alten Teeträgern einer verrosteten Stehkonstruktion ins kühle Wasser.
Ah, Mamma mia, I will say that. What is that?
Me, me, my friend, me. Give me my friend. Love.
Einige der Kinder stecken sich aufgeblasene Plastikflaschen in die Hosen als Schwimmhilfe. Ich sehe 2 Kinder mit viel zu großen, knallorangenen Rettungswesten. Das erzeugt bei mir einen kurzen Flashback zu meinen Erlebnissen in der Seenotrettung. Es sind genau die Westen, die wir sonst zu Hunderten im Mittelmeer bei Seenotrettungseinsätzen verteilen. Sie sind mittlerweile ein Symbol geworden für die Flüchtlingshilfe an den europäischen Außengrenzen. Die Kinder haben Spaß, ich aber ein beklommenes Gefühl. Von hier aus sieht man gut das Ufer der Türkei, ein paar Kilometer entfernt. Von dort kamen sie alle in der Hoffnung auf ein besseres Leben. Nun sind sie hier, buchstäblich gestrandet. Erster Schritt nach Europa und dann, ja, eben das hier. Danilo ist jetzt von Kindern umringt, die seine Kamera bestaunen. Liebevoll lässt er nasse Kinderhände an seinem T-Shirt abtrocknen, bevor sie ein paar Bilder knipsen dürfen. Ein kleines Mädchen entpuppt sich als besonders engagierte Fotografin, will gar nicht aufhören, obwohl sie die dicke Spiegelreflex kaum halten kann. Die ist schließlich fast so groß wie ihr eigener Kopf.
Sie sind gut Fotos, hä?
Ja, die pushen Button.
Ich sehe meinen Freund.
What's up? What's up? What do you want?
Die ganze Szene entspannt mich. Bisher war ich wie mit einer imaginären Glasglocke um meinen Kopf durch die Menschen gelaufen, wie in einem Film, ein persönlicher Schutzpanzer. Ich merke nun, wie der bröckelt. Ich will ins Gespräch kommen, nicht nur als außenstehender Beobachter Bilder wahrnehmen. Meine verspiegelte Sonnenbrille setze ich ab, schaue den Menschen in die Augen. Traurigkeit spiegelt sich da wieder, aber auch Hoffnung. Oder bilde ich mir das nur ein? Zurück auf der Straße spricht mich ein Mann mittleren Alters in gebrochenem Englisch an. Er sitzt zusammen mit seiner Familie in der prallen Sonne auf ein paar Decken. Sie sind aus Syrien geflohen, erzählt er mir. Die Syrer würden in Moria und jetzt auf der Straße eine Minderheit bilden. Circa 400 bis 500, schätzt er. Denn die meisten wären schon früher geflohen, vor allem 2015, und kamen in dieser Zeit schneller auf das europäische Festland. Sein Haus in Syrien ist nun auch zerbombt. Seitdem ist er auf der Flucht. Schlechte Erfahrungen hat er in der Türkei gemacht, doch hier sind sie schlechter. Es ist wie in einem Gefängnis und es mangelt an allem.
And you need to a hospital? Are there some doctors around?
No doctor.
No doctor here anymore?
No. No doctor, no supermarket, no water, no food.
Yeah.
Food tomorrow, yesterday to food, no.
Okay.
Yesterday no food.
Cigarettes there.
Tomorrow maybe no food.
Okay, yeah.
Close camp, no food.
Yes, yes, like prison, no?
Yeah. Like a prison.
Keine Ärzte, kein Essen, ein Gefängnis. Vor allem fehlt es gerade auch an Milch für seine Kinder. Zum Abschied verspreche ich, etwas Milch mitzubringen, wenn ich wiederkomme. An einer kleinen Kreuzung treffe ich Hermi wieder. Zusammen biegen wir in einen kleinen Schotterweg ein. Fast ausschließlich sehe ich hier Geflüchtete aus afrikanischen Ländern. Im Gegensatz zur Hauptstraße herrscht hier eine noch bedrückendere Stimmung. Traurig lugen Frauen und Männer aus ihren Lakenkonstruktionen hervor. No photos, hören wir mehrmals. Eine junge Afrikanerin spricht Hermi an. Müde und verzweifelt ihre Tonlage. Trotzdem macht sie den Eindruck von innerlicher Stärke. Sie klagt darüber, so handlungsunfähig zu sein, aber es ist spürbar, eigentlich spricht sie davon, als handlungsunfähig erklärt worden zu sein. Intuitiv fühle ich mich irgendwie fehl am Platze, gehe auf die Seite, habe das Gefühl, dass die beiden Frauen ungestört miteinander reden wollen. Wieder zusammen vernehmen wir wenig später mehrmals ein leises Sst. Ein jüngerer Schwarzer mit kurzen Rasters und geröteten Augen spitzt aus einem der Selbstbauzelte aus Decken und Bettlaken und winkt uns zu sich. Wir gehen in die Hocke und der junge Mann beginnt in erstaunlich klarem Englisch mit einem langen Monolog. Es ist ein Fließtext ohne Punkt und Komma in einer Art rhythmisch abgehacktem Afro-Style-Sing-Sang-Rap. Absolut gleichbleibend, tiefe Tonlage. Er beschreibt die Situation aus der Sicht der Afro-Community, den Ghetto-Man, wie er sie bezeichnet. Nicht persönlich, sondern eher in komplexer und theoretischer Weise. This is not an action movie, this is happening in real time. Er spricht über Nation-Building, darüber, dass die Ghetto-Man ursprünglich nicht zum Betteln hierher gekommen wären, sondern um Europa aufzubauen. Zumindest er selbst sähe sich dabei mehr als Migrant, denn als Flüchtling. Die Situation, in der sie sich hier wiederfinden, zermatsche jedoch ihre Hirne und mache aus ehrlichen Menschen Diebe und Verbrecher.
We don't expect this kind of hardness. You know what I mean? We don't expect this kind of hardness, you know? So things are going so wrongly. We would like you proceed the message to the big men them there. The big men are there. They are just sitting watching us on the television like this is a action movie. This is not an action movie. This is something real. It's happening at this point in time. And it's inhuman. Everybody knows that this should not be. Like, we are in European territory. We are not in any other continent territory. We are in European territory. So to be in a European territory and to be expecting this kind of life should not be. They don't care, no single men here. We are just living here like this. I have to talk with my people. We make a demonstration about the single African men living here who are going to Europe to build Europe, to build up Europe. It's the same procedure as our forefathers did. It's the same thing we're going to do. It's not like we're going to Europe to spoil Europe. So we don't expect this kind of life, to be honest. This is not what we call human rights, you know? Here is Europe. You can't treat no refugee in Africa like this. None of the African countries keep refugees and treat them to this level. You understand? So here is Europe. Anybody who is moving from their continent, what they expect is better, but not to be bad, up to an extent to be worse, as how we are. You know, we cannot believe in a European territory, European street like this. Even European, they are donkeys, they don't treat them like this. Why should we be treated in this way? You expect us to go to your country, your continent like that. You know, it doesn't make no sense. When we go to Europe, how are we going to survive? When our brains have all got spoiled, you can't sit for complete 1 year, nobody needs you. European Asylum Service need you just 10 minutes or 5 minutes in every 1 month. You go, you give them your husband, they change it, they give it to you, finished. Nobody care how you are living, nobody knows how you are. It is really not good. Our brains are getting spoiled. Everybody's brain is getting spoiled here. You know, you people know, you can see everything. You know, it's not like, this is not the kind of house we live in Africa. And this is not the kind of life we like, you know, in Europe. You know, we came from Africa, we wanted to build Europe. We tried to build Africa, we found that the corruption in Africa can't be stopped, that's why we leave Africa. You understand? So when we come to Europe, we're supposed to be treated equal right and justice as how other Europeans have been treated in their continent. Because when the Europeans come to Africa, we don't treat them like this.
Eine Dreiviertelstunde höre ich zu, ertappe mich irgendwann dabei, dass ich auf eine Wiederholung seiner Worte warte, die kommt aber nicht. Er hat unendlich viel zu sagen. Hörmi lässt irgendwann die Kamera sinken und auch ich gebe deutlich Zeichen, dass wir aufbrechen wollen. Dabei merke ich immer mehr, dass der junge Mann uns gar nicht mehr als Zuhörer oder überhaupt noch wahrnimmt. Auf den Boden starrend setzt er seinen Singsang unaufhaltsam fort. Mir glüht der Kopf. Als wir uns entschuldigend verabschieden, der Raster aber immer noch weiter redet, wird mir sein Satz am Anfang des Monologes nun wirklich klar. Everybody's brain is getting spoiled here. Wir stehen auf, schauen uns an, ohne Worte. Beiden entfährt uns zeitgleich ein befreiendes Puh. Gemeinsam gehen wir zurück auf die Hauptstraße. Ein Mitzwanziger mit engem Shirt und Sonnenbrille beobachtet von der Seite aus kühl die Straßenszenerie. Wir wechseln ein paar Worte. Er lädt mich direkt ein, mit ihm zu kommen. Seine Bleibe sei sehr schön und wäre gleich hier in der Nähe. Ich merke sofort, wie alle inneren Alarmglocken bimmeln. Ich erkläre daher, dass ich bei meiner Partnerin bleiben muss, verweise dabei auf Hermi, der ein paar Meter weiter bereits wieder jemanden interviewt. Gerade aber durch seine beobachtende Haltung habe ich das Gefühl, dass er einen besonderen Überblick über die Situation hat. Das Gespräch ist eher distanziert, aber er beantwortet trotzdem viele meiner Fragen. Beispielsweise, wie man seine Besorgungen macht. Nachts um 2 heimlich raus, ein paar Stunden schlafen, tagsüber versteckt versuchen einzukaufen und in der darauffolgenden Nacht wieder zurück.
A lot of people is going in the night, 2 o'clock, 3 o'clock. Uh-huh. But they stop sleeping in one side, tomorrow they buy food, yeah. And after tomorrow is night, the night is coming. Yeah.
Dann berichtet mir von seinen persönlichen Erlebnissen bei seiner Flucht, seine Reise über Pakistan und die Türkei.
The first time I came in Pakistan, like Kuchak. Give it money for people, they have a car. They give it, we are in Pakistan, and after that we came in Iran, very difficult. Going running with food, and other side, not the street.
Yeah.
And then we came in Iran, after Turkey is very difficult.
40 Menschen in einem Boot, 9 Meter lang, bei schlechtem Wetter. Der Motor streikt. Weder die türkische noch die griechische Polizei fühlt sich verantwortlich dafür, den Menschen zu helfen.
We came in the boat, 40 person in the one boat, 9 meters. Nine meter boats, and they are put me all 45 person in the boat, children and women and men and single guys. They are very difficult. We coming in the one night. The one night is so difficult. The weather is not good. My boat is finished. And machine.
Uh-huh. The engine broke.
In Spanish, we talking with police with Turkey. Mm-hmm. And they are saying we cannot help you with you. Mm-hmm. And we, then we calling in here, in Greek. They are saying we don't know we are in hell. They are saying with me, we don't know we are in hell. In which press? Which site?
Uh-huh. So they said they don't know whether you are Turkish side.
We side is coming in Turkey and here, we don't know. And then the telephone is charged is finished.
Und dann ist das Handyguthaben leer. Mein Gesprächspartner überlebt. Irgendwie. Wie alle hier. Noch. Es fängt an zu dämmern. Wir sind ziemlich geschafft und beschließen, nicht zuletzt aus Sicherheitsgründen, den Ort zu verlassen. In der Dunkelheit soll es hier vor allem für Frauen wirklich gefährlich werden. Wir hatten gehört, dass an dem Abend erneut eine Demo von Inselbewohnern stattfinden soll, unklar aber, ob von Rechtsradikalen oder eher von sorgengeplagten Bürgern. Zusammen mit Hermi mache ich mich auf den Weg. In ausreichendem Abstand gucken wir uns die Menschentraube an, verstehen aber natürlich nichts von den Rednern.
Gewalttätig aus.
Hier gewalttätig gestanden wird auch nicht mit in den Protesten drin, sondern sie standen daneben. Die haben ringsherum alles abgekabert.
Das Gefühl einer aggressiven Stimmung haben wir zwar nicht, aber wir fühlen uns trotzdem unsicher. Die Faschos in Dresden können sie wohl gleich erkennen. Hier kann sie das nicht, meint Hermi. Naja, und auch wenn ihr Iro unter der Cappy versteckt ist, sprechen ihre Tattoos und meine unrasierte Visage doch Bände, welches Geisteskind wir sind, sprich irgendwas mit NGO. Und wir wissen auch, dass in den letzten Monaten mehrere Anschläge auf Einrichtungen von Hilfsorganisationen verübt wurden. Auch Helfer wurden auf offener Straße angegriffen. Die Polizei hatte dabei mitunter tatenlos zugeschaut. Wir beschließen uns daher doch, in ein Lokal in einer Seitenstraße zu verdrücken. Und ausnahmsweise schaffen wir es dabei mal, uns mit belanglosen Alltagsthemen gegenseitig abzulenken. Das ist wichtig. Der Psyche etwas Pause geben. Anschließend treffen wir uns mit einer deutschen Studentin. Bis vor ein paar Tagen war sie Kapitänin des letzten NGO-Schiffes, das noch in der Ägäis zur Menschenrechtsbeobachtung unterwegs war. Was heißt unterwegs? Auch dieses Boot wurde, wie viele andere Schiffe, immer wieder festgehalten, mit fadenscheinigen Begründungen. Hauptsache nicht auslaufen, Hauptsache nicht beobachten, was sich zwischen den beiden Küsten abspielt. Zum Beispiel unterlassene Hilfeleistung der griechischen Küstenwache. Wäre ja allein schon strafbar, doch wenn es nur dabei bleiben würde. 2020 wurden mehrere Fälle dokumentiert, bei denen die Küstenwache Fluchtboote direkt abdrängte. Sogenannte Pushbacks, völkerrechtlich hoch umstritten, beziehungsweise schlichtweg illegal. Sie brechen klar mit dem Nicht-Zurückweisungsprinzip der Genfer Flüchtlingskonvention. Aber wo kein Kläger, da kein Richter. Und welches Gericht ist denn eigentlich zuständig? Seit Mitte 2020 gab es sogar Fälle, in denen die Küstenwache Fluchtboote auf offenem Meer zerstörte und die Menschen anschließend auf Rettungsinseln aussetzte. Einfach im Meer treiben ließ, so lange, bis die türkische Küstenwache sie aus dem Meer fischte. Auf der Insel und auch auf dem Meer wurden zeitgleich freiwillige Helfer und Zeugen kriminalisiert. Die Kapitänin berichtet uns davon, als ihr Schiff vor ein paar Tagen von griechischen Sondereinsatzkommandos gestürmt wurde. Sämtliches, auch privates Hab und Gut wurde beschlagnahmt. Die Crew, größtenteils Studierende, die erst wenige Tage vor Ort waren, wurde unter Terrorverdacht gestellt. Gestürmt wurde das Schiff von schwer bewaffneten Sondereinsatzkommandos aus drei unterschiedlichen Einheiten.
30 Special Police Force, like three different units, like Criminal Police, Special Police Forces and Coast Guard. Like 30 armed guys jumped with two, like one big boat and one rip on our ship, broke us up. like one of our crew members had to go on his knees, look on the floor, after he had this arms there, because actually I think they thought he's a refugee, because he's the only one of us who's like, I think he has, his mother is from Iran or something, I don't know, but like, yeah, and I don't know, like they took like 2 hours to search the whole ship. They brought a police dog on our boat. Also, I think actually he got me fleas or something, because the next day I had like all over like these things, different kind of thing. But and then they took the whole crew with them. Then the police station in the room, which was like 5 degrees, they didn't get any food or water, and it was like so threatening that one of our crew members left the island actually afterwards.
Es ist früh morgens, als ich erneut meinen Rucksack packe. Diesmal ist er schwer. Hermi hatte ja jemandem Dosenfisch und Weißbrot versprochen. Ich selbst die Milch für die Syrer. Dazu viel Wasser, Sonnencreme und Mund-Nasenschutz. Wir wollen wieder zur Straße Around Lidl, wie wir sie nennen. Diesmal sind wir zu fünft. Der Filmemacher Leander und die Volontärin Nora, beide von Mission Lifeline, für die ich auch bereits als Seenotretter unterwegs war, kommen mit. Ich bin eigentlich nicht so gern in einer so großen Gruppe unterwegs, aber Nora und Leander haben beide Presseausweise, das könnte uns den Durchgang durch die Polizeikontrollen erleichtern, tut es aber nicht. Allesamt kommen wir diesmal nicht durch die Polizeisperre, wir versuchen einen anderen Weg.
Well, that's Moria.
Yeah, my daughter, that is the main street, and the main street is bypassing this point.
Yeah.
This point is what?
Yeah, that's what I thought.
Now, I'm sure that this road can be closed, but...
So we try.
We can try to go here and come in from here, and not from the people.
Gleiches Spiel mit anderen Polizisten. Wir kommen nicht durch.
Yes, I don't know if your colleagues found some other road to go inside. You understand? From that spot, no one crossed.
But your colleague on the other spot said that we can go here.
No.
And go inside here.
No, possible, because I speak with my colleague from the other
road. No. He said that maybe our colleagues are inside, not because they passed it from here, because they found another road.
Yeah. Sorry.
But which way could it be then?
What?
Which way could it be?
I don't know. But from here, from that spot, or from the other, I'm sure, no one passed here.
Okay.
Wir parken das Auto daher etwas abseits. Zu Fuß geht es jetzt über die Hügel aus Olivenhainen und Ziegenweiden. Von oben sehen wir das neue Lager. Im Gegensatz zum Chaos auf der Straße wirken die Zelte schön, weiß, neu, gegliedert. Aber nur, wenn man es aus der Ferne betrachtet, denn das Lager steht direkt am Meer, wo der Meltemi ungehindert reinpfeift. Die Zelte haben keinen Boden. Stehen auf einem ehemaligen Militärgelände. Der Boden ist verseucht, sagt man, und jeder weiß, beim ersten Herbstregen wird das Lager im Matsch versinken. Moria 2.0 nennt man es jetzt schon. Grob überschlage ich, dass es bisher ca. 500 Zelte sind, für je 6 Personen ausgelegt. 10 sollen rein. Macht immer noch 3000 Plätze für 13.000 Menschen. Die freie Fläche ist zwar nicht ganz zugebaut, aber so viel mehr Platz sehe ich da auch nicht. Das wird eng. Nach einer halben Stunde treffen wir auf eine kleine Gruppe Geflüchteter. Sie zeigen uns den Weg und fragen nach Feuer. Irgendwie skurril, aber auch logisch. Die dürfen nicht raus, wir dürfen nicht rein. Da trifft man sich ja zwangsläufig irgendwo auf Geheimwegen in der Budnik. Wir erreichen wieder die Hauptstraße. Ein junger Mann verkauft päckchenweise Weißbrot, wohl aus dem Supermarkt, je 2 bis 3 kleine Fladen in der Plastiktüte. Eine ältere Frau geht hin, spricht mit ihm, bekommt dann große Augen. Sie hatte wohl nach dem Preis gefragt und ist schockiert. Ich frage nach.
So can I ask, how much is one bread?
5.
It's 5 euros.
One packet.
Yeah, okay.
5 Euro erscheint mir selbst gar nicht so viel. Der junge Afghane hatte mir gestern erzählt, wie man das macht. Nachts um 2 über die Berge loslaufen, in der Früh irgendwie versuchen, etwas einzukaufen, sich dabei stetig vor der Polizei verstecken und in der darauffolgenden Nacht dann wieder zurück. Eine Menge Arbeit für einen Korb voll Brot. Erneut laufen wir die Straße entlang. Ich bemerke, dass ich mich schon irgendwie an diese absonderliche Realität gewöhnt habe. Vielleicht ja, weil die Menschen am Morgen auch gewissen alltäglichen Routinehandlungen nachgehen. Hermi hat eine ähnliche Wahrnehmung.
Es ist jetzt ungefähr 9:30 Uhr morgens. Die
so ein bisschen die Zeit, glaube ich, von Kindern und von Familien. Also die Familien sitzen zusammen, frühstücken, waschen sich. Wir sind gerade an ein paar Leuten vorbeigelaufen, die ja, ihre Morgenhygiene gemacht haben, Zähne putzen.
Hallo.
Hallo. Und sich, so gut es geht, irgendwie waschen, aus Wasserflaschen raus und irgendwie versuchen, so ein bisschen Grundhygiene zu bewahren. Die meisten essen gerade noch, frühstücken noch oder bereiten sich das Frühstück zu und sitzen halt gemeinsam so links und rechts am Straßenrand.
Leander ist zum ersten Mal vor Ort. Auch er findet, dass das eine widersprüchliche Realität ist.
Es herrscht so ein komischer, fast schon wie so ein Alltag oder halt so ein alltägliches Treiben, was aber total absurd wirkt, wenn man sich die Situation anguckt. Aber die Leute versuchen sich natürlich irgendwie einen Alltag zu schaffen.
Zuerst bringe ich der syrischen Familie die versprochene Milch. Unter mehrmaligen Shukran-Danksagungen wird die Milch an die Kinder verteilt. Das fühlt sich irgendwie komisch an, wie ein Tropfen auf dem heißen Stein. Nein, eher als würde ich mit einer Wasserflasche in einen Vulkankrater pusten. Ich möchte kurz ein Foto machen. Die junge Mutter fängt sofort an, mit ihren milchtrinkenden Kindern zu posen. Vor allem die Milchpackung gezielt in die Kamera zu halten, gefällt mir noch weniger, denn ich habe überhaupt nicht das Gefühl, hier als Held oder Heilsbringer aufzutreten. Fast schon bin ich beleidigt. Die Familie nebenan möchte nun auch Milch, doch ich habe nichts mehr. Inständig bitte ich die Syrer, die Milch zu teilen. Hätte ich doch nur mehr mitgebracht. Ich verabschiede mich, laufe ein paar Meter. Da spricht mich ein junger Mann auf Deutsch an. Er verweist auf einen älteren Mann in einer Gruppe. Der Alte möchte mit mir sprechen, der Jüngere möchte direkt übersetzen. Sie kommen wie viele andere hier aus Afghanistan. Eine halbe Stunde lang spricht der Alte über die Situation der Menschen hier. Ich spüre deutlich seine Hoffnung, eine Art Sprachrohr für ihn zu sein. Denn gleich zu Anfang bittet er direkt die europäischen Länder, vor allem Deutschland und Frankreich, direkt um Hilfe. Ich bin stark von den Ansichten und dem Mitgefühl des Alten beeindruckt. Zugleich ergreift mich emotional auch die Simultanübersetzung in meine eigene Muttersprache. Ich höre zu. Hört auch zu.
Ich bete ganz Europa-Länder, Deutschland und Frankreich, starke Länder, weil hier gibt es viele Kinder und hier gibt es kein Leben, keine Möglichkeit zu leben und keine Sicherheitslage. Jetzt sind die Leute hat schlimme Leben. Vielleicht zwei, drei Tage später viele Leute hier sterben, weil gibt's viele Kinder, zwei, drei Monate alt, ein Jahr alt, zwei Jahre alt, so viele alte Leute auch gibt's keine Duschen, Toiletten, gibt's keine, alles einfach. Wir wollen von Europa beten, Europa, wir helfen.
Ich sage, wir machen ja lieber vom Taklif Kalbion dort. Wir haben das Schmoy Momas bei der Frau.
Jetzt ich habe Augenproblem, Herzproblem. Meine Fuß auch, ich habe Fußproblem. So wäre auf Gott.
Ich bin vom Mami Mardum und Bugami Kamonda, die Chokure Bigger und Sari Dili Hudi.
Ich will selber ermordet. Manchmal, ich bin aus dem Kantor, ich mochte selber. Selber umbringen. Ich konnte nicht die Leute in schlechte Situation sehen und schauen.
Sehr umgekehrt, bei Gott sehr umgekehrt.
Ich will nicht mehr so leben. Ich bin steht, wenn Giris wollte mir nach meinem Land schicken, Afghanistan. Ich mochte freiwillig schreiben, nach Afghanistan fahren. Was dort mit mir passiert ist, egal. Aber ich will nicht hier schlimme Situation immer sehen. Ich weine jeden Tag vor die Leute. Ich gehe in einen jecke Platz, die Leute mir nicht sehen. Ich selber weine, dann wieder kommen. Wenn die Leute schauen, ich weine, das ist schlecht. Andere Leute haben Kraft verloren. Wegen anderen Leute sehen mich nicht. Schon drei Tage habe ich gar nicht gegessen.
سه دیروز غذای خود گرفتیم دیروز غذا بردیم دوست و کار دادیم خودیم به خدا در لب نزدیم
اسن بکومن شب اندر کین گیمه
نمیشنیخ نختمام که وشتو کاس کس
دست از معنی گفول شب گفول فرمن شون اخ 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 کین نیکس دی کین در اما اخ گگه معنی اسن این فقط وایل دی کین در ورون
فقط نیست به آوشه خوردم دیگه کلی شده
نور خوابه علب واسر گترون فلاشه علب فلاشه گترون اندره آلس وازیش بکومه که گیبن دیکین
به خدا بگه اگه کمک نکنی خدا در جای یخشیش ده سبا یک بلای نمیتو سیشمان ده وین روپانش
الفین نیکس اونس اشپیتا ویگلیخ بکومن سلخ پرابلم فرو رو باو یک گیبس فیلا کین دیکین ات گاد و دا دیکین دیس کین دیس کین کین دیس ساو بسو
بگه پیغمبری خدا همی کار آره میکرد بگه دست سری نوازی یتی ما میکرد
یرزاگ یوسوس میگو میسا یرزاگ یوسوس مخ دست گانیخ یوسوس اما گلیب لویتا اون گهلفن لویتا ماریا ایری موتر اوکسو هبا دی کریستن لویتا ورون سو نکس مخ
بگه
دینکن زی سلبا وی از این منش
فرق نمیکنه کل ما اولاده با
برادر از این آلس منش
کل ما برادر
از آلس از گلایخه منش هبا نور دیلوی تا اد ایگنه کف اون ایگنه ماین
بگی مگم بابای آدم دو تاست یک تاست کل ما و شما اولاده بابای آدم بیاد
اون زر فاتر منش از آدم اون وی از این آلس منش موس دنکن اندرس
خسته میشه سعی کو آدم که ما گناه نکردیم که زندانی باشیم بگی خسته میشه زیری خیمه ما چی گناه
کردیم؟ وی ابن نیخ افلینگا وی از این ازیل وربه ای انترک گشتل و روم اونس لیبن وی لیبن وی این افلینگا یه چیز این اروپا گیبس فیل اگه فنگ نیست هبا ای ایس شیلیم آلیس فون گی فنگ نیست
بگی خوشا به حال او کشور بگی خوب و بد نامش میمونه اگه امروز ما را یونان اینجا کمک کنه بگی یک روز در تاریخ ثبت میشه که یونانیا اینمی مهاجرین کمک کرد نان آورد نان آور رسان نیست یک قرمان جنگ
اویتا ایس سوویزو فوربای گستناغ فوربای مورگناغ فوربای هبا دست شریبین این دست بلایبین گشیخته فور تاوزن یاریش پیتا دان دلویتا این شایدن تاوزن و دون داد یاریش پیتا گیریس وزاد گماخ این دیزایار میت آزل برو بگیم
خواهش میکنم دیگه بگیه نیست ای فرق نمیکنه که حالی تو از هر کشم ما کلی ما بگه اولادی یک بابای آدم مثلی بیادر است
دست از وی از این آلس منش دست از افغان دوجلان گیریس ترکای دست از آلس از این نامه اون دست سلبا لویتا گماخ کرنزه لنده 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 یه گیبس فیل لنده با نرمال وایزه وی از این آلس منش اون زره فاتر ایس آدم اون زره موتر ایس آوا وی از این آلس منش وی آبن رسپکتیرن آلس منش
هیچ فرقی نمیکنه نظر کشوری ما انسانیت مهمه شرافت خدا و راستی ما بگی رنگ میبرم یعنی می خواهش ما دیگه خواهشی نداره مال کشوده
دس از ماین لست ایخ بیتت لست ورت و از ایخ زاگ ایخ بیتن ان دوجلان فرانکا اشترک اروپا لاندا وی الفن اون سو اس دی کیندر الفن اون شوانگر فراو الفن اون التلوید دان اش ولت نیخس واسو زاگ
Ich halte mich eigentlich für psychisch ziemlich stabil, aber diesmal könnte ich immer wieder losheulen. Ich schalte meine Ohren zwischendurch auf Durchzug, wohl ein natürlicher Abwehrmechanismus, um nicht emotional völlig aus den Latschen zu kippen. Ich sitze rauchend an der Kreuzung, mache Faxen mit den Kindern und werde dabei immer wieder nach Zigaretten gefragt. Natürlich drehe ich gerne eine nach der anderen, doch auch wenn ich lieber ganze Päckchen in die Hände drücken würde, entspannen mich diese kleinen Gesten für ein paar Minuten. Ein Afro singt eine Art Klagelied. Ich versuche mit ihm zu sprechen, aber mein Französisch versagt.
Ils sont bêtes, méchants.
Les Grecs sont des méchants. Les Grecs sont des méchants, sont des méchants.
Je parle français.
Un peu,
comme c'est comme ça.
Comme ça. J'ai oublié.
My brother, you're my brother.
Yeah.
Wollte-moi 5 €.
Hermie schnappt sich meinen Rucksack, denn die Übergabe von Weißbrot und Büchsenfisch ist ja auch fällig. Nora aus unserer Gruppe kommt mit einem bärtigen jungen Mann neben mir auf Deutsch ins Gespräch. Bei ihm eine junge Frau mit einem Kleinkind. Nora spricht mit ihm über das neue Camp, fragt ihn, ob er dahin will. Will er nicht. Ich frage ihn, woher er so gut Deutsch kann. Er beginnt, seine Geschichte zu erzählen. Als einer der 69 Menschen zu Seehofers 69. Geburtstag wurde er nach Afghanistan abgeschoben. Ob ich die Geschichte mit Seehofer kennen würde, fragt er mich. Klar, sage ich, ging ja auch echt durch die Presse und hat mich damals stinksauer auf unseren Innenminister gemacht.
Warum kannst du so gut Deutsch?
Weil ich war in Deutschland.
Okay, wie lange?
Von 2015 bis zum 2018. Ich hatte Ausbildungsvertrag gehabt im Seniorenzentrum Dietenheim.
Ja.
Und mir bekommt mein Hauptschulabschluss. Ich hatte erreicht nur B1 und B2. Ja. Zwischen B1 und B2. Aber Herr Seehofer in seinem 69. Geburtstag, 69, hat mich abgeschoben.
Nein.
Eine von uns hat sich umgebracht in das Kinderhotel in Skopje. Eine von den 69 bin ich.
Nein, von diesen 69?
Ja. Vielleicht haben Sie gehört oder
ja,
so
ja,
nicht
ja,
in
ja,
Zeitung. Was hat Herr Seehofer gemacht? Die manche haben Schuld, aber manche haben keine Schuld, ja?
Ja.
Und ich habe keine Schuld gehabt. Ich habe gearbeitet als Kindertreffen und Jugendtreffen.
Dann hält er mir das Bild eines Mannes direkt unter die Nase. Ein Mann, der aufgebläht an einem Strick baumelt.
Er hat sich umgebracht. Nach der einen Woche, die Leute haben ihn doch untergehangen. Ganz eine Woche, er war in dem Dach.
Er hat sich am Dach aufgehängt.
Ja, aufgehängt.
Ich muss schlucken und merke, wie sich das Bild im Sekundenbruchteil in mein Hirn einbrennt. Leander fragt Abdul, ob er ihm ein Interview geben würde, macht er gerne, und erzählt uns, wie es nach seiner Abschiebung weiterging.
Dann, ich konnte nicht in meinem Heimatland leben, weil manche sagen zu mir, du bist Kaffer geworden, manche sagen, du bist religionlos oder glaubenlos, und manche haben auch mir geschimpft, manche wollten mir umbringen. Deswegen, ich konnte nicht in Afghanistan leben und ich komme wieder nach Europa. Ich flüchte wieder nach Europa, weil es war sehr schwierig für mich und ich konnte nicht mein Leben weiter haben, ja. Und jetzt, ich bin mit meiner Frau und meinen Kindern hier. Sie ist meine Frau und das kleine Kind ist meine Tochter. Und wir waren im Moria-Camp. Die Faschisten von Griechenland hat die ganze Moria-Camp verbrannt.
Es ist bereits Nachmittag, wir sind alle ziemlich durch. Es ist sauheiß, mein Kopf ist voll von Geschichten, ich bin nicht mehr aufnahmefähig. Mit Leander beschließe ich, die Straße zu verlassen und nach Hause zu laufen. Auf dem Weg setzen wir uns in ein kleines Restaurant am Meer. Griechischer Salat, Cola und Kaffee. Das Essen im Schatten tut uns gut. Unsere Gespräche drehen sich um NGO und Medienarbeit im Allgemeinen. Das erdet mich irgendwie. Fast zeitgleich mit Hermi und Danilo komme ich in unserer Airbnb-Wohnung an. Geplättet, aber gefasst und mit Kaffee liegt Hermi auf dem Sofa. Sie hat sich vor allem mit der schwarzen Community beschäftigt. Die bilden eine Minderheit und sind auch sehr deutlichem Rassismus durch die anderen Geflüchteten ausgesetzt. Besonders schockiert ist sie aber von der Situation der Frauen, den Schwangeren oder sehr jungen Müttern. Mehrmals redet sie über den Besuch einer Mutter unter einer der Bettlakenbehausungen.
Haben wir auch nicht vertraut im ersten Moment. Ne? Klar, da kommt halt irgend so ein Weißbrot an und mit einer Kamera in der Hand, wie wahrscheinlich schon Tausende vorher, und wollen schon wieder deren miserable Situation da irgendwie filmen und dokumentieren. Also hatte ich das Gefühl. Und ich habe aber gesagt, okay, nee, ich habe die Kamera gleich auch zur Seite gedreht und gesagt, nee, ich will nicht filmen. Wir können uns aber gerne unterhalten. Und dazu hat er mich halt auch eingeladen. Und wie er so diesen blauen Vorhang von dem Zelt dort wegmacht, habe ich halt gesehen, wie diese dahinter vier Frauen sitzen. Einmal die Großmutter sozusagen von ihm, etwas ältere Frau, und dann wahrscheinlich die Töchter, also die Schwestern von ihm oder wie auch immer da alles zusammengewürfelt war, habe ich jetzt nie so ganz geblickt, aber auf jeden Fall die zwei Neugeborenen, also wirklich Babys, ganz kleine,
ganz frisch,
Frischlinge, voll niedlich. Und ich dachte mir so, oh mein Gott, Also in der Hitze, krass. So. Ja. Man hat ja erstmal diese normale Reaktion, oh, süß, ein kleines Baby und so. Ne? Und die kam bei mir kurz auf und dann in demselben Moment kam auch die Antwort von ihm und er meinte so, ja, in dieser Hitze hier. Und ich so, oh, fuck. Ich glaube, Pipi in die Augen, weil, egal. Genau, zwei Neugeborene und noch drei weitere Kleinkinder. Einfach hinter diesem blauen Carport. Die saßen dort im Schneidersitz. Wenn die liegen, dann liegen die quasi halt alle übereinander. Neugeborene 5 Tage alt. Und das heißt, die sind direkt dort dahinter geboren, unter diesem blauen Vorhang.
Das Thema Babys und Kinder lässt uns nicht los. Auch abends noch beim gemeinsamen Essen reden wir darüber. Dort treffen wir den Filmemacher Niklas. Er ist seit 3 Monaten vor Ort. Lange hatte er für Mission Lifeline aus Moria berichtet und auch Interviews zur Situation gegeben, zum Beispiel der Tagesschau. Die vielen Erlebnisse haben sein Gesicht gezeichnet. Eigentlich wollte er vor einer Woche schon nach Hause, doch dann kam der Brand und er blieb. Seitdem hat er begonnen, auf eigene Kappe Essen und Wasser im Rucksack durch die Polizeisperren zu schmuggeln. Auch ihn beschäftigt vor allem das Thema Kinder und die hohe Anzahl Neugeborener. Es sollen wohl wöchentlich 10 neue Babys hier geboren werden, erzählt Niklas. Hört sich echt viel an, aber wenn ich mir die Menge der Kinder auf der abgesperrten Straße anschaue, wundern tut mich die Anzahl nicht wirklich. Aber warum sind das so viele? Vor allem ist uns nicht begreiflich, sich in dieser Situation für ein Kind zu entscheiden. Wir haben verschiedene Theorien. Keine Verhütung, dass statistisch gesehen die meisten Menschen zwischen 16 und 40 sind, also gesellschaftlich überproportional im gebärfähigen Alter. Oder dass die Menschen, wenn sie die Überfahrt antreten, von einer sicheren Zukunft träumen. Trotzdem, uns fehlt die Vorstellungskraft.
Which is also for me not really understandable. There's a statistic that says in every week there are 10 new babies.
Can be?
Yes.
Ten. Yeah. I saw.
And imagine, they are on the runaway since months and since years. How can they make babies? To be honest, yeah. I don't understand how you can put a baby in this world if you don't have a clear
plan where your family will be.
Yeah. I mean, you cannot be responsible for another human being.
Auch das neue Lager beschäftigt uns. Allen ist klar, dass das nicht tragbar ist. Die Zelte sind viel zu klein, haben nicht mal Böden. Wie das bei Herbst und Winterregen und der Kälte funktionieren soll, ist uns jedenfalls schleierhaft.
Yeah, and that's the big problem, because now it's September. Fuck.
And it's so close to the seaside.
Yes. Yeah? First this,
so fucking windy.
And until October, from October, it's gonna be raining.
Yes.
They said in this meeting, first they will build the tents, and after that they will.
The floor.
Yeah. I don't know. But they want to build a structure that people are safe. I don't know how.
Yeah.
I don't understand.
Yeah. But before the roof and after they build the floor. This is the way how to build a house.
In Greece.
Wir verstehen nicht, warum in dieser prekären Situation die Menschen nicht von der Insel evakuiert werden. Ja, wir kennen die politischen Argumente, wir kennen die innenpolitischen Zusammenhänge Griechenlands und die gesamteuropäischen. Sie sind unterschiedlich, haben aber alle etwas gemeinsam. Die Menschen werden als Objekte in einem politischen Spiel behandelt, seit Jahren.
I don't understand when the camp was burning. It was anyway clear that this camp is failed or this idea is failed.
Yeah.
And when it was burning down, I don't get it why to say, okay, we need to evacuate.
But this will not happen. It's as fucked up as it is, but it's not gonna happen. Yeah.
Dass man dringend die Menschen hier evakuieren muss, weg von dem Lager, weg von der Insel, das ist jedem klar, der hier unterwegs ist. Nach dem Essen gehe ich nochmal zum Hafen. Zufällig treffe ich dabei einen alten Bekannten, Erik. Er beschäftigt sich schon sehr lange als Fotograf mit dem Thema Flucht und Migration. Er war in Afghanistan, er ist die Balkanroute entlang gereist und hat auch immer wieder Moria besucht. Kennengelernt haben wir uns bei einer Seenotrettungsmission im zentralen Mittelmeer. Jetzt sitzt er als Abgeordneter für die Grünen im EU-Parlament. Während wir Wein aus Pappbechern schlürfen, unterhalten wir uns lange über die politischen Möglichkeiten. Er beschreibt mir seine Idee zur Evakuierung der Geflüchteten mittels Kreuzfahrtschiffen. Die liegen ja seit der Corona-Pandemie oft ungenutzt in den Häfen. Seine Idee gefällt mir Auch wenn das nur eine kurzfristige Zwischenlösung sein kann. Allemal besser auf so einem Kreuzfahrtdampfer allerdings als im Lager Moria, obdachlos auf der Straße oder auch in dem neuen Zeltlager. Denn Moria 2.0 braucht hier wirklich keiner. Ob oder wie andere europäische Staaten Menschen aufnehmen, das wird viel diskutiert. Die Ergebnisse sind mehr als ernüchternd. Er macht sich vor allem Sorgen, dass es sich bei den Evakuierungsdebatten vorwiegend um Frauen und Kinder dreht. Sollten nur diese evakuiert werden, so blieben 5000 Männer eingesperrt zurück. Die Konsequenzen kann man sich ja selbst ausmalen.
Wenn mir irgendjemand sagt, wie ich irgendwie dafür sorgen kann, dass es eine Evakuierung gibt, dann gerne. Was ich halt vermeiden will, ist, dass es so einen Frommelkompromiss gibt, wo am Ende die kleinen Kinder evakuiert werden und die schwangeren Frauen. Und am Ende hast du ein Camp mit 5000 mehr oder weniger, sagen wir mal, jungen Männern aus Afghanistan, die hier eingesperrt werden und dir natürlich Stress machen. So, und dann hast du nur Scheiße. Also die kriegst du nie mehr raus. Und da hast du nur, wenn du über Migration, Europa, Außengrenze redest, hast du nur 5000 junge Afghanen, die halt nicht von der Polizei geschützt werden. Und wenn jemand mit einem Messer ankommt, sagst du für dein Handy, dann sagst du, okay, ich gebe. Und dann brauchst du halt Leute mit zwei Messern. Und dann schaut es jetzt hoch und das ist nur alles Scheiße.
Am Vorabend meiner Abreise fahren wir nochmal zu dem ehemaligen abgebrannten Lager Moria. Hermi möchte noch ein Interview mit mir machen. Intuitiv finde ich das dort passend. Mich beschleicht ein beklemmendes Gefühl, als wir durch die morbide wirkende Szenerie aus verbrannten Zelten und Containern und über Feuerstellen mit herumliegenden Töpfen stapfen. Dazwischen immer wieder kleine Feuerlöscher. Sie wirken lächerlich, am Betracht der Ausmaße des Feuers, das hier gewütet haben muss. In einem etwas größeren Zelt stehen noch angekohlte Holzbänke. Es sind die Reste der behelfsmäßigen Schule, die NGOs hier mal errichtet hatten. Das äußere Bild dieser Szenerie spiegelt meine Emotionen der letzten Tage wider. Eigentlich müsste ich stinksauer sein. Stinksauer darüber, wie in Berlin und Brüssel politische Debatten geführt werden, die sich um nichts anderes mehr drehen als um Abschiebung und Außengrenzenschutz. Stinksauer über den offensichtlichen Bruch diverser Völkerrechte durch die griechische Regierung mit vollster Rückendeckung anderer europäischer Länder. Was meinte da doch die derzeitige EU-Kommissarin vor ein paar Monaten? Herzlichen Dank an Griechenland, das Schutzschild Europas. Als wären die Menschen hier Schwerverbrecher, als müsste Europa vor den ca. 4000 Kindern geschützt werden, die hier auf offener Straße ohne Versorgung aufwachsen. Nein, die Menschen müssen hier vor der menschenverachtenden Politik der EU geschützt werden, nicht andersherum. Hier im alten Lager Moria riecht es immer noch verkohlt, verbrannt von dem Feuer, doch gerade eben wird ein neues Lager gebaut, Moria 2.0, nach allen bisherigen Prognosen schlimmer als das alte. Stinksauer müsste ich sein, doch ich merke, wie ich eigentlich nur traurig bin. Denn hier auf Lesbos brennt es immer noch, brennt es weiter. Vor ein paar Tagen brannten hier Zelte und Decken, doch hier brennt es jeden Tag. Hier verbrennen jeglicher Anstand und Mitgefühl, hier verbrennen Werte und Moralvorstellungen, hier verbrennt jegliche Menschenwürde und hier verbrennt auch die Zukunft tausender Kinder. Stinksauer müsste ich sein, aber ich bin traurig. Ich versuche beim Interview für Hermi Worte zu finden, möchte so viel sagen, schaffe es kaum. Zwei kleine Jungs kommen vorbei, sie wohnen noch in dem abgebrannten Lager. Die beiden sprechen erstaunlich gut Englisch. Mit einer Taschenlampe beleuchtet einer unser Setting, während ich Worte in Hermis Kamera stammele. Gemeinsam stehen wir auf, gehen zusammen ein paar Meter. Sie warten darauf, bald nach Deutschland kommen zu dürfen. Zum Abschied verabreden wir uns lachend.
Me, Germany, you.
Yes, we meet.
We will see you on the
Germany. See you on Moria, you come Germany.
Okay.
We will see you on the Germany.
Yes, we see you on Germany. Yeah.
Mir rutscht das Herz in die Hose und ich bin froh, dass es mittlerweile dunkel geworden ist, damit die Kinder, wenn ich jetzt doch noch losheule, meine Tränen nicht sehen können. Denn wir können nicht helfen. Nicht wirklich. Nicht jetzt. Nicht sofort. Aber wir können die Geschichte weitererzählen. Die Geschichte der Entrechteten, vergessenen Menschen aus Moria.
Stimmen aus Moria. Ein dokumentarisches Feature von Hannes Neubauer. Gesprochen von Jakob Bauer. Redaktion und Produktion Jakob Bauer. Herbst 2020.